Ja, moin, würde ich sagen. Moin zu einer sehr besonderen Ausgabe der Feuilletöne. Oder eigentlich muss man sagen, zu einer Ausgabe eines Feuilletons. Denn zu meinem großen Leidwesen und wahrscheinlich auch zu eurem, oder ich bin mir sicher auch zu eurem, wird diese Sendung ohne Frau Eichler stattfinden müssen. Denn sie weilt zwischen zwei Orten sozusagen, also sie ist in Begriff, das Domizil zu wechseln und dieser Wechsel dauert ein bisschen länger, als wir uns das eigentlich vorgestellt haben und das heißt, dass wir diese 4 Wochen Pause eigentlich dafür nutzen wollten, um meiner Kollegin, um Frau Eichler eben die Gelegenheit zu geben, in dieser Zeit umzuziehen. Jetzt gab es einige Unwägsamkeiten und einige Geschichten, die nicht so funktioniert haben, wie man sich das vorstellt, wie das immer so ist. Und ja, ich konnte leider aber auch nicht länger aufschieben, was die ganzen FMs angeht und all diese ganzen Sachen. Denn die wollen natürlich auch neue Sendungen haben am Ende des Tages. Und es war auch am Ende ein bisschen kurzfristig, so dass ich dann auch nicht mehr schnell genug reagieren konnte. Und deswegen müssen wir jetzt miteinander Vorlieb nehmen. Und das Ganze ist für mich gerade sehr anstrengend, wenn ich ganz ehrlich sein darf, weil ich spreche hier in ein Mikrofon, niemand antwortet. Für mich ist das gerade alles sehr, sehr scary und natürlich auch sehr unglücklich, denn diese Sendung heißt Feuilletöne und nicht Feuilleton und deswegen ist es natürlich schon so, dass es viel, viel, viel besser ist, wenn Frau Eichler dabei ist. Aber so ist es eben, besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen, womit wir beim nächsten Thema sind. In der Zeit, wo Frau Eichler nicht da ist. Und das wird nicht nur diese Sendung betreffen, sondern, wie ich fürchte und ahne, eher sogar noch die nächsten 2, 3 Sendungen. Das heißt also, ihr müsst wahrscheinlich diese Sendung und die folgenden 1 bis 3 Sendungen, also insgesamt wahrscheinlich so 4 Sendungen, roundabout, mit mir allein vorlieb nehmen. Also ich kann jeden und jede verstehen, die jetzt sagen, nee, möchte ich nicht, ist mir zu blöd. Keine Ahnung, dann ist jetzt der Moment für euch abzuschalten, weil ich kann euch sagen, Frau Eichler kommt wirklich nicht. Also es tut mir furchtbar leid, das ist jetzt auch kein Scherz von uns. Das ist halt jetzt mal so. Da müssen wir jetzt irgendwie alle durch, vor allem muss ich da irgendwie durch. Denn die Sendung war natürlich eigentlich ganz anders geplant und musste dann natürlich kurzfristig auch nochmal umgeplant werden, was mir am Ende des Tages noch ein bisschen Stress bereitet hat, wenn ich ganz ehrlich bin. Deswegen wird auch ein bisschen improvisiert werden heute, da ich alleine bin. Und Frau Eichler normalerweise für einige Sachen zuständig ist, die diese Sendung betreffen. Und da ich natürlich auch meine Präferenzen habe, und ich bin ganz ehrlich, ich mache es mir natürlich auch nicht noch schwerer, als es sowieso schon ist. Ihr könnt euch vorstellen, dass es in der Zeit, wo Frau Eichler nicht da ist, kein Gesehen gibt. Das ist halt so, weil ich habe von Gesehen, von Filmen und Serien, habe ich genauso viel Ahnung wie ein Hund vom Eierlegen, nämlich überhaupt keine. Und wenn es Frau Eichler nicht gäbe, dann würde es diese Rubrik auch gar nicht geben. Ich bin dankbar dafür, dass es diese Rubrik gibt, weil so komme ich immer wieder aus meiner Comfortzone raus. Aber ich von mir aus würde niemals aktiv ein Gesehen anmoderieren wollen oder beziehungsweise noch viel schlimmer über Dinge reden wollen, die mit Filme oder Serien zu tun haben und kein Regulativ dabei haben. Also kein Mensch, der mir sagt, nee, das ist also völliger Blödsinn, was du da erzählst. Denn das ist natürlich genau das, was dabei rumkommen würde. Und ich würde es mir einfach so schwer machen, weil ich dann einfach so viel mehr recherchieren müsste und mich so viel mehr mit der Materie beschäftigen müsste. Das schaffe ich dann einfach nicht. Und dann mache ich es mir natürlich schon ein bisschen leichter. Es wird also in dieser Zeit auch kein Gesehen geben. Spätestens jetzt werden noch mehr Leute abschalten. Weiß ich, ist so. Tut mir auch furchtbar leid. Müssen wir alle durch. Es wird auch kein Verkostet geben. Auch das tut mir sehr leid. Jetzt werden wieder einige Leute abschalten. Es ist leider so, wie es ist. Wir müssen doch jetzt irgendwie alle durch. Und also summa summarum, um es auf den Punkt zu bringen, es wird gelesen geben. Und auch da mache ich es mir halt so leicht wie möglich, denn die Martin Schlosser-Romane habe ich schon gelesen. Und deswegen wird es auch mit den Büchern weitergehen, weil die muss ich nicht nochmal neu lesen. Über die brauche ich in Anführungszeichen nur sprechen, auch wenn das schon schwer genug wird alleine, weil ich habe ja keine Dialogpartnerin mehr. Ja, und es wird tatsächlich 3 Alben geben, ne? Also wir werden, beziehungsweise ich werde über 3 Alben in einer Sendung sprechen. Das ist nicht so schlimm, weil wir sowieso vorhatten, 2 Alben pro Sendung zu besprechen. Schlicht und ergreifend deswegen, weil es sich im Herbst immer so ein bisschen staut und weil wir eben durch diese 4 Wochen Pause schon genug Zeit verloren haben, ist das also nicht das große Problem. Wir werden also in dieser Folge drei Alben besprechen, zwei davon neu, eines davon ein Klassiker. Es wird also die nächsten Episoden genauso auch weitergehen. Das heißt also, es wird die nächsten Episoden auch kein Verkostet geben, es wird auch kein Gesehen geben. Es wird lediglich gelesen und gehört geben, ein Buch oder eine Geschichte, ein Gedicht, was auch immer. Na, Gedichte eher weniger, da kann das auch nicht so mein Metier. Also ein Buch, ein Roman, eine Geschichte. Und dann wird es drei Alben pro Sendung geben, weil das für mich schlicht und ergreifend am einfachsten ist und weil das für mich immer noch die einfachste Lösung ist und weil ich davon schlicht und ergreifend auch am meisten Ahnung habe. Das heißt also, ich muss es mir in dieser sowieso schon relativ unkomfortablen Zeit, mit Verlaub, es tut mir furchtbar leid, so komfortabel wie möglich machen. Seht es mir bitte nach und seid ein bisschen gnädig mit mir. Ich fühle mich gerade wirklich nicht wohl bei dieser ganzen Geschichte. Mir fehlt einfach die Gesprächspartnerin in diesem Moment. Ich rede hier quasi ins Off, ins Nichts. Ich rede ins Nichts. Niemand, der mir antwortet. Also sehr ungewohnt. Deswegen wird die Sendung ein bisschen anders sein in jeder Hinsicht. Das heißt also, es werden ein bisschen andere Themen sein. Es wird sich etwas anders zusammensetzen und es wird ein bisschen anders sich auch natürlich darstellen, weil es wird natürlich keinen Dialog geben können. Deswegen, liebe HörerInnen, seid gnädig mit mir, seid lieb zu mir. Ich versuche mein Bestes zu geben und die Sendung so einigermaßen trotzdem über die Runden zu kriegen, die nächsten, sagen wir mal so 2 bis 4 Mal, ich weiß es noch nicht. Ich denke, wir kriegen auch das hin. Das haben wir noch nie gemacht in 7,5 Jahren. Das ist jetzt auch mal wieder was ganz Neues. Ja, die Feuilletöne sind immer für eine Überraschung gut. Jetzt also mal eine Riesenüberraschung, selbst für mich. Ja, ansonsten hatten wir erstaunlicherweise im Gegensatz zum Rest von Deutschland einen relativ angenehmen Sommer. Ich glaube, wir hatten jetzt die vergangene Woche zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, also wir schreiben ja jetzt Anfang September, den 3. September zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, und außer, ich glaube, 2 bis 3 Wochen, wo es wirklich ein bisschen unangenehm war, muss ich sagen, hatten wir einen Top-Sommer aus meiner Sicht, also aus meiner Warte. Das heißt, es war eigentlich schon im August relativ herbstlich, bevor der Sommer dann beschlossen hat, nochmal wiederzukommen, zu meinem großen Leidwesen. Aber es war dann auch nicht so schlimm, weil die Sonne dann ja doch schon relativ tief stand. Insofern muss ich sagen, bin ich mit diesem Sommer relativ zufrieden. Mir ist aber im Laufe der Zeit, im Laufe dieser Pause etwas aufgefallen. Und zwar hatte ich in diesem Jahr das erste Mal eine Hummel in der Wohnung. Ich hatte noch nie eine Hummel in der Wohnung. Ich weiß auch gar nicht, wie die sich verflogen hat. Vielleicht gibt es hier irgendwo in der Nähe, oder gab es, muss man ja mittlerweile sagen, ein Nest. Die sehen unheimlich schnuffig aus und deswegen musste ich mich natürlich sofort mit diesem Insekt beschäftigen. Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass Hummeln quasi das Warpaint unter den Insekten sind. Die sind also grundsätzlich gechillt, die sind also völlig aggressionslos, es sei denn, man nähert sich ihrem Stock zu sehr oder ihrem Bau, weil die sind ja eher in der Erde zu finden. Die klöppeln sich da irgendwie aus ehemaligen Mausunterkünften ihre, ja, Unterkunft zurecht. Ansonsten sind die außerhalb ihres Stocks oder Baus oder wie man das auch immer nennt, super friedlich, quasi immer gechillt, immer so ein bisschen auf Dope. Da ist also Reggae angesagt sozusagen, da ist alles schön und gut. Habe ich mir mal so angelesen. Also die tun eigentlich wirklich überhaupt nichts, es sei denn, man fängt sie oder macht sonst irgendeinen Blödsinn mit den armen Tieren. Also außer bei Freiheitsentzug und Lebensgefahr stechen die auch nicht. Die tun einfach nichts. Im Gegensatz zu unseren Freunden Wespen. Ich bin ja kein wirklich großer Freund dieser Tiere gewesen, bin es auch immer noch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Habe aber mittlerweile gelernt, sie, ja, zu dulden, wollen wir mal sagen, weil ich festgestellt habe, im Rahmen dieser Geschichte bin ich natürlich auch noch auf einige andere Stechimmen gekommen und die Wespe an sich interessiert sich für mich ein Scheißdreck auf Deutsch. Also man muss es wirklich mal so sagen, kann ich verstehen, würde ich als Wespe auch nicht. Also die fliegen in meine Wohnung rein, machen einmal eine Runde und fliegen wieder raus. Das ist sehr erstaunlich und sehr schön für mich. Und solange ich meine Balkontür auf habe, erschließt sich mir das natürlich auch. Ich habe aber festgestellt, auch bei meinem gekippten, wie sagt man, also meinem Küchenfenster, wenn es auf Kipp ist, finden die sowohl rein als auch wieder raus. Im Gegensatz zu Fliegen. Und ich habe jetzt recherchiert, dass das daran liegt, dass Fliegen kein Zeitgedächtnis haben. Das heißt, in dem Moment, wo die durchs Fenster geflogen sind, wissen sie gar nicht mehr, dass sie durchs Fenster geflogen sind. Also die wissen nicht, woher sie kommen und wohin sie gehen. So ein bisschen wie ich gerade. Das ist sehr sympathisch. Das ist eigentlich sehr schön. Eigentlich müsste ich fliegen mögen. Wahrscheinlich werde ich in meinem nächsten Leben eine Fliege. Keine Ahnung, wo es hingeht. Keine Ahnung, wo ich herkomme. Großartig. So, also die Wespen. Wespen sind uns Menschen eigentlich so lange egal und vor allem sind wir ihnen egal, solange es nicht August ist. Aber im August, und das verbindet sie wieder mit allen anderen Stechimmen und all diesen ganzen ähnlichen Tieren, da ist der Stock am größten. Das heißt, da gibt es am meisten von diesen Tieren und nicht nur das, sie brauchen unheimlich viel Zucker und Eiweiß. Warum? Weil in dieser Zeit werden nicht nur Arbeiterinnen geboren, die meistens nur ein paar Wochen alt werden oder wenn überhaupt dann mal einen Monat oder so, sondern dann werden vor allem auch die Drohnen, also die männlichen Wespen in dem Fall, und die Jungköniginnen geboren, die sich dann irgendwo verbuddeln und dann im nächsten Jahr wieder aus dieser Verbuddelung rauskommen sozusagen, da überwintern und dann eben, wenn sie sich dann den Winter überlebt haben, was nicht so viele sind, dann einen neuen Stock gründen. So, jedenfalls sind die größer. Die sind also größer als die normalen Arbeiterinnen. Also, Stock braucht mehr Energie, Stock ist größer, Stock braucht noch mehr Energie. Und das ist dann der Moment, wo es nicht mehr reicht. Das heißt also, normalerweise ernähren die sich von Insekten und dann fangen sie aber an, alles irgendwie aufzunehmen, was es irgendwie gibt, um sozusagen für die Königin, für die Jungkönigin und die Drohnen, die dann eben kommen, so viel Energie wie möglich zur Verfügung zu stellen, weil die Königin legt ja fleißig weiter Eier und so weiter und so fort und die wollen gepäppelt werden, die brauchen Nahrung und so weiter. So, und das ist dann der Moment, wo aus egalen Wespen, und es handelt sich hierbei, wie ich jetzt auch gelernt habe, um die deutsche Wespe und die gemeine Wespe, also wo aus egalen Tieren für uns egale Tiere, plötzlich kleine Campinos und kleine Nenas werden. Ja, also die uns unfassbar auf die Nerven gehen. Und das tun sie, weil sie eben Nahrung brauchen. Die suchen wie die Bekloppten Nahrung. Und das Gute ist, bei mir gibt's nichts, weil ich lasse nichts offen liegen. Ich habe also versehentlich alles richtig gemacht. Und deswegen interessieren sie sich offensichtlich nicht für mich, was mich natürlich sehr freudig stimmt. So, und das alles nur, weil eine Hummel bei mir zugegen war, die bisschen hilflos war, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die haben nämlich im Gegensatz zu Wespen, habe ich herausgefunden, auch kein Zeitgedächtnis. Deswegen hat die nämlich nicht wieder rausgefunden. Das war ein bisschen schade. Aber die sind sehr viel niedlicher und sehr viel toller. Also die nicht? Man kann sagen, also Hummeln sind das Warpaint unter den Insekten, unter diesen Fluginsekten, zusammen mit den Libellen, nicht? Und die Wespen, ja, ich würde sagen, eher so das Thomas Mann. So, trotz alledem, weil die nerven schon ziemlich, muss man schon ehrlich sagen. Also sie wollen es nicht, aber sie tun es einfach. Also das ist, damit habe ich meinen Sommer verbracht. Ich habe den Sommer damit verbracht, über Insekten zu recherchieren. Das war auch schön, oder? Ja, nun. Eine Sache noch, ich werde gleich natürlich einiges von dem, was ich euch gerade erzählt habe, nochmal in der Sendung wiederholen. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass die RadiohörerInnen ja noch gar nichts von ihrem Glück wissen. Das heißt, ihr habt den RadiohörerInnen gegenüber einen Riesenvorteil, weil ihr wisst schon, was jetzt kommt. Oh Gott, was sage ich denn jetzt? Achso, ich muss ja dieses Dings herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Nee, warte mal, wie war denn das? Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kulturmatinee mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Mit Thorsten Martinsen, hallo. Ja, ich muss euch ein bisschen enttäuschen. Frau Eichler ist noch zwischen zwei Orten sozusagen. Sie weilt noch in ihrem alten Wohnort und aber auch schon in ihrem neuen. Und deswegen werdet ihr in den nächsten, also inklusive dieser Folge, ja, so 3 bis 4 Folgen mit mir vorlieb nehmen müssen. Seid ein bisschen geduldig mit mir. Seid gnädig. Ich moderiere das erste Mal in meinem Leben eine Sendung alleine, ohne Gesprächspartnerin. Das ist auch für mich neu. Seid ein bisschen nachsichtig mit mir. In 3, 4 Wochen ist Frau Eichler wieder da und alles wird wieder gut. Davon bin ich fest überzeugt. Trotz alledem möchten wir uns natürlich auch heute bei all den Menschen bedanken, die uns unterstützt haben und die uns auch weiterhin unterstützen und unterstützen werden. Es ist wahnsinnig wichtig für uns, dass das geschieht. Alles, was wir machen für euch, ist kostenlos, kostet aber teilweise tatsächlich Geld. Deswegen wäre es wahnsinnig toll, wenn ihr uns weiterhin unterstützen würdet, beziehungsweise sich noch Menschen finden würden, die uns vielleicht noch unterstützen wollen. Wie man das macht, kann man auf unserer Homepage feuilletöne.de finden. Dort sind Möglichkeiten aufgelistet, wie man uns, wenn man so will, unter die Arme greifen kann. So. Und weil ich alleine bin, gibt es natürlich auch einige Änderungen. Das heißt, ich mache es mir natürlich in dieser unkomfortablen Situation so komfortabel wie möglich. Es gibt eben nur gelesen und gehört. In diesen, ja, sagen wir mal 3 bis 4 Wochen. So ist denn so lange dauert. So, nun aber. In medias res. Gelesen. Und ich habe gelesen Gerhard Henschel, mal wieder, Bildungsroman, erschienen ist das Ganze bei Hoffmann und Campe. Gerhard Henschel wurde, wie wir mittlerweile wahrscheinlich alle wissen, jedenfalls HörerInnen dieser Sendung wissen das, 1962 geboren und er lebt heute als freier Schriftsteller in der Nähe von Hamburg. Sein Briefroman Die Liebenden aus dem Jahr 2002 begeisterte die KritikerInnen ebenso wie die Abenteuer seines Erzählers Martin Schlosser, um den es heute mal wieder gehen soll und von dem wir heute den 5. von 8 Bänden lesen, nämlich Bildungsroman. Zusammen ergibt sich dann am Ende eine vollständige Chronik des Lebens von Martin Schlosser. Wir besprachen 4 dieser Romane bereits in Episode 286, 291, 298 und 301, alle in diesem Jahr. Nun, nach Kindheitsroman, Jugendroman, Liebesroman und Abenteuerroman, jetzt also der 5. Streich, der Bildungsroman. Ja, und wir schreiben mittlerweile das Jahr 1983, Helmut Kohl regiert also mittlerweile, die Grünen zogen in den Bundestag ein, der Stern veröffentlichte Hitlers Tagebücher und Martin Schlosser wird Student in Bielefeld. Jetzt ist es natürlich besonders schade, dass Frau Eichler nicht da ist, aber so ist das manchmal. Er entscheidet sich für ein Studium der Germanistik, Soziologie und Philosophie. Eine Karriere als Taxifahrer steht also eigentlich nichts im Wege. Doch das Studentenleben hat er sich natürlich viel lustiger vorgestellt, als es dann letztlich war. Er verbringt mehr Zeit in der Uni-Cafeteria als in den Vorlesungen, lässt sich treiben und verliebt sich natürlich auch mal wieder unglücklich. Schließlich zieht er ins lebendige Berlin und stürzt sich selbstverständlich Hals über Kopf in eine Fähre. Wie sollte es auch anders sein? Martin Schlosser lebt also nun in Berlin in einer Einzimmerwohnung in Friedenau und liest dort Philip Roth unter anderem. Und auch dieser Bildungsroman lebt von der Ereignislosigkeit, wie die Romane von Gerhard Henschel über Martin Schlosser davor auch schon. Was hier passiert, sei es in Berlin, in Bielefeld, in Meppen oder auf dem Borkumer Campingplatz Meeresrauschen, ist schlicht nichts, zumindest nichts Besonderes. Auch dieser Roman kommt völlig ohne Spannungsbogen aus. Und trotzdem liest man weiter. Keine Seite ist langweilig. Wirklich nicht. Keine. Auf nun in diesem Fall 573 Seiten berichtet dieser Roman vom Alltag der 80er Jahre in der BRD, also in Westdeutschland. Und der hat mit der heutigen Rezeption dieses Jahrzehnts nichts zu tun. Ich komme darauf noch zu sprechen bei Gehört. Denn was die Leute uns heute erzählen wollen, wie die 80er Jahre damals waren, besonders die, die damals noch gar nicht geboren waren, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Darüber wird noch zu schimpfen sein. Nun, auch Bildungsroman ist ein akribisch quasi nachträglich angefertigtes Tagebuch des heute über 50-jährigen Gerhard Henschels, a.k.a. Martin Schlosser. Und der erzählt diese ach so ereignislosen Alltagsgeschichten so kunstvoll und toll, dass ein großes Ganzes entsteht, ein Kaleidoskop vergangener Zeit und Orte, wenn man so will. Wir haben mittlerweile inklusive dieses Romans ca. 2500 Seiten lang vom Leben des Martin Schlosser gelesen, der mittlerweile von seinem Heranwachsen und seiner frühen Erwachsenenzeit berichtet. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass der Anfang dieses Werkes, also der erste Teil, also Kindheitsroman, mittlerweile über 20 Jahre zurückliegt und das ist schon enorm. Und natürlich ist das alles eine Autobiografie von Gerhard Henschel am Ende des Tages. Wenn Schlosser fernsieht, Klammer auf, Gerhard Henschel, und zwischen 2 Filmen hin und her schaltet, dann liefen die wirklich zeitgleich. Und auch die zahlreichen Notizen zum politischen Alltag oder zum gesellschaftlichen Diskurs stimmen. Henschel selber sagt, für den Kindheitsroman saß ich noch viele Tage in der Hamburger Staatsbibliothek und studierte jahrgangsweise Stern, Zeit und Spiegel. Heute kann man vieles googeln. Das Tolle an dieser Geschichte ist aber auch, dass, wenn Fehler passieren, diese in der nächsten Auflage dann korrigiert werden, wenn zum Beispiel eine Leserin diese entdecken. Das ist natürlich großartig, das heißt, am Ende des Tages wird daraus ein immer realitätsnäheres Werk sozusagen. Am Ende des Tages ist es mehr eine Zeitgeschichte als ein Roman, obwohl es ein Roman ist. Eine ganz tolle Sache. Ich weiß gar nicht, ob es sowas überhaupt schon mal gibt. Da können mir die HörerInnen mal wieder helfen. Also wenn ihr sowas Ähnliches kennt, Marcel Proust, ja, okay. Deswegen vergleiche ich ja diesen Roman auch gerne mit Marcel Proust, weil das eben auch so eine Parallele ist. Aber ich finde das schon sehr bemerkenswert, dass man dann als Autor sagt, okay, da habe ich einen Fehler gemacht, dann korrigieren wir das. Finde ich super. Nun, also diese Ereignislosigkeit und dieser nicht vorhandene Spannungsbogen, ich meine, das hatten wir auch schon bei Knosgau. Und ich glaube, dass Bücher ohne Spannungsbogen dann interessant sind, wenn es A gut geschrieben ist und wenn ein B irgendetwas an diesem Buch interessiert. Und ich muss schon ehrlich sagen, ich kenne kaum eine, ich nenne sie jetzt wirklich mal Autobiografie, schon gar keine zeitgenössische Gegenwartsautobiografie, wie auch immer das nennt, wie man das nennen möchte, Autobiografie des 20. und irgendwann sicherlich auch des 21. Jahrhunderts, späten 20. Jahrhunderts, muss man dazu sagen, die mich so gefesselt hätte, außer Knosgau vielleicht noch. Denn alle anderen Autobiografien, sei es Elias Canetti, sei es Thomas Bernhard, die sind ja alle schon ein bisschen länger her und erzählen wiederum von einer ganz anderen Zeit. In diesem Fall erzählt es ja von einer Zeit, die man selber zum Teil als Kind erlebt hat, die ich als Kind erlebt habe. Das macht dieses Buch so interessant. Aber auch Leute, die noch nicht gelebt haben zu dieser Zeit, wenn ihr wirklich mal euch erlesen wollt, wie es so in den 70er Jahren und auch dann als junger Erwachsener in den 80er Jahren, was da so passiert ist, dann kann man dieses Buch lesen. Es fängt ja in den 60er Jahren an, das Buch, in den 60er Jahren mit seiner Kindheit. Es ist wirklich im Grunde genommen eine Bestandsaufnahme der letzten 40 Jahre der BRD, wenn man so will, nicht? Also ein unfassbar, zwar spannungsarmes und ereignisloses Buch, was aber total voller Spannung ist und voller Ereignisse. Und das widerspricht sich in diesem Fall eben nicht. Also ihr merkt schon, ich bin begeistert, mal wieder. Wie sollte es auch anders sein? Wir werden uns in der nächsten Folge mit dem darauffolgenden Roman von Gerhard Henschel befassen, also mit dem nachfolgenden Werk dann, wo es dann wieder um Martin Schlosser geht. Für heute möchte ich es dabei belassen, eine wirklich nochmal große, große, große Leseempfehlung abzugeben für den Bildungsroman von Gerhard Henschel, erschienen im Hoffmann und Campe Verlag. Wir kommen zu Gehört, also zu dem Teil, der mir am leichtesten fällt, obwohl ich hier gerade alleine reden muss. Und wir kommen zu Angie McMahon. Und wir kommen zu dem Album Salt. Angie McMahon ist eine australische Singer, Songwriterin und Gitarristin aus Melbourne. Also wieder eine dieser jungen australischen Talente, die zurzeit irgendwie wie Pilze aus dem Boden schießen. Ja, McMahon war zunächst Mitglied in einer neunköpfigen Soulband namens The Fabric, bevor sie ihre Solokarriere begann. Sie gewann den Telstra-Wettbewerb im Jahr 2013 und durfte somit Support für Bon Jovi im australischen Teil der Because We Can Tour von Bon Jovi sein. Im Jahr 2017 gewann McMahon den Josh Pike Partnership und veröffentlichte im selben Jahr ihre Debütsingle Slow Mover. Im Jahre 2019 veröffentlichte sie das Debütalbum Salt, um das es in dieser Sendung gehen soll. Nun, in vielen Songs auf diesem Album geht es um Beziehungen und das ist deswegen so spannend, weil die Art und Weise, wie sie sich lyrisch und zum Teil auch lautstark ausdrückt, eine frische, nachdenkliche und neue persönliche Form der Auseinandersetzung mit diesem Thema sind, wie ich meine. Die 10 Songs führen zu einem abschließenden 7-minütigen Song, der da heißt If You Call, in dem sie das Motto dieses Albums ungefähr so umschreibt: Ich mache es mir zur Gewohnheit, auf das Vergangene zurückzublicken, um mir zu wünschen, ich hätte es besser gemacht. Dazu pfeift sie und setzt diese Worte gegen den rauen Gitarrenklang. Wohin Angie McMahon sich von diesem Punkt aus musikalisch noch hinbewegt und ob überhaupt, das weiß man nicht. Aber dieses Album ist ein so guter Anfang, dass es immerhin für diese Sendung reichte. Und das ist ja auch schon mal was. Es ist eine fesselnde solistische Darbietung, die sich anfühlt, als ob sie in ihrem Schlafzimmer sitzen würde, während sie die Melodie nur vor sich hinsingt. Gitarrentechnisch ist noch ganz interessant, sie spielt eine sogenannte Harmony H77, eine Harmony H77. Das ist eine ganz besondere Gitarre, die sieht sehr, ja, apart aus, würde man sagen. Die hat also drei Tonabnehmer, sieht so ein bisschen aus wie eine 335 von Gibson, hat aber pro Tonabnehmer ein Volume Poti und ein Tone Poti, also ein Lautstärkeregler und ein Tonregler. Das sind also insgesamt 6 Regler, weil drei Pickups, drei Tonabnehmer. Und dann gibt es pro Tonabnehmer auch noch einen An- und Ausschalter. Das sieht sehr drollig aus und ist von der Komplexität vielleicht zu vergleichen, ein bisschen jedenfalls mit so Sachen wie Jazzmaster oder Jaguar. So, da schaltet man das ja auch einzeln. Also gerade bei der Jaguar schaltet man es ja auch an und aus. Also die Gitarrenexperten wissen, was ich meine. Auf jeden Fall eine sehr spezielle Gitarre, die nicht so furchtbar teuer ist, aber die einen sehr speziellen Klang hat, wie wir auf diesem Album auch hören können. Es ist ein klein bisschen Slackertum drin in diesem Album, gar keine Frage. Es ist eine grandiose Stimme und es ist vor allem eins auf diesem Album, es ist sehr viel Dynamik. Da wird mit sehr viel lauter und leiser gearbeitet, also mit lauten und leisen Passagen. Sie oder der Produzent, beide zusammen, arbeiten sehr viel mit diesen dynamischen Sprüngen oder beziehungsweise mit diesem dynamischen, mit Crescendo und Decrescendo könnte man auch sagen. Das kann auf die Dauer ein bisschen anstrengend werden, ist es aber nicht. Im Gegenteil. So hört man nämlich dieses Album weiter und kann nicht aufhören damit. So zumindest meine Erfahrung. Ein bisschen Country ist natürlich auch noch mit drin. Im Grunde ist es ein Folk-Album, was aber eigentlich gar kein Folk ist. Und es ist kein Folk-Album, was aber zum Teil ein bisschen Folk ist. So ungefähr könnte man das umschreiben. Sie klingt sehr viel älter, als sie ist. Die Art und Weise, wie sie das alles so singt und rüberbringt, klingt nicht gerade wie eine Person, die gerade so Mitte 20 ist. Das klingt eher so, würde ich sagen, wie also mindestens 10 Jahre älter. Für mich eine der Entdeckungen schlechthin in diesem Jahr, hat durchaus Chancen, es auf meine Liste der Alben des Jahres zu schaffen. Teilweise erinnert das alles ein bisschen an Courtney Barnett. Und dieses Album bekommt von mir natürlich ein Rent. Shannon Lay haben wir im Programm. Und Shannon Lay ist auch ein aktuelles Album. Shannon Lay August heißt dieses Album. Nun, Shannon Lay kommt aus Redondo Beach in Kalifornien, südlich von Los Angeles. Alles begann, als sie mit 13 Jahren anfing, Gitarrenunterricht zu nehmen und erst die Backstreet Boys, dann die Beatles und schließlich Neil Young hörte. Ja, also nachdem sie dann die Backstreet Boys und die Beatles und schließlich Neil Young hörte, entdeckte sie dann die Musik von Ben Queller. Und natürlich hat sie eine anständige Indie-Sozialisation hinter sich, wie es sich für eine Gitarre spielende Künstlerin aus den USA gehört. Deswegen zog sie nach der High School erstmal nach Hollywood und schloss sich schließlich einer Indie-Rock-Band an. Später hat sie sich dann aber für ruhigere Musik entschieden, nämlich für Folk. Also wieder ein Album, wo eine Dame mit Gitarre durch die Gegend zieht. Das haben wir ja gerade schon gelernt, dass das nicht das Schlechteste ist. Oft verbrachte sie Stunden am Tag damit, einfach nur Gitarre zu spielen und sich selbst herauszufordern, besser zu werden. Der Name des Albums August bezieht sich übrigens auf den August im Jahre 2017, als nämlich Shannon Lay ihren Job kündigte, den sie 7 Jahre lang ausüben musste, um über die Runden zu kommen. Und von da an konnte sie sich ausschließlich der Musik widmen. Das war, wie sie sagte, eine Befreiung für sie und dieses Gefühl möchte sie mit diesem Album an ihre ZuhörerInnen weitergeben. Das Album wurde größtenteils in 3 Monaten geschrieben, während ihrer ersten Tour Living Water. Die meisten Songs auf diesem Album sind maximal 3 Minuten lang. Das Album wurde von ihrem langjährigen Freund Ty Segall in seinem Home-Studio aufgenommen und deswegen besteht auch nicht die Gefahr, dass es zu seicht wird. Shannon Lay arbeitet ein bisschen wie Leonard Cohen, also Poem first, Music second. Oft sind es nur einzelne Sätze, die die Kalifornierin irgendwo aufschnappt und aus denen dann Texte für ihre Songs werden. Erst danach kommt dann die akustische Gitarre. Es ist das 2. Album der Künstlerin und das hat es durchaus in sich. Es ist weniger E-Gitarre, es ist leiser, nicht so dynamisch und weniger laut und leise Dingsies wie das Album von Angie McMahon, was wir gerade hatten, dieses Album lebt mehr von seiner Atmosphäre und von den Texten als von irgendwelchen Dynamiksprüngen. Was dem Album fehlt, ist vielleicht der eine Hit, wie ihn Angie McMahon mit Pasta hat, den wir ja gerade schon gehört haben. Im Gegensatz zu ihrem ersten Album wird hier ihre Stimme durchaus auch mal gedoppelt. Es kommen all mögliche Instrumente ins Spiel. Ein sehr schönes Singer-Songwriter-Album, etwas klassischer als das von Angie McMahon. Eine schöne Balance zwischen ganz fragilen Liedern und den Songs mit ein bisschen mehr Instrumenten. Eine schöne Räumlichkeit ist in dieser Musik. Das ist ziemlich toll. Überhaupt ist die Produktion ziemlich toll. Was Ty Segall da produziert, das ist schon aller Ehren wert. Das muss man schon ehrlich sagen, ganz großartig. Die Songs sind nicht alle unbedingt auf den Punkt. Da ist auch immer ein bisschen Verplantheit, ein bisschen Verpeiltheit im Spiel, was dem Album auch gut tut. Man kann es nebenbei hören, dann verpasst man aber die wunderbaren Details der Produktion und die hübschen kleinen Räume, die jedem Song auf diesem Album zu eigen sind, in denen man umherirren kann und immer wieder neue Kleinigkeiten entdecken kann. Sie lässt uns an ihren Gedanken teilhaben, was aber nie peinlich wird, wobei es immer beobachtend bleibt, was ich wiederum gut finde. Es wird also nie zu intim. Folk heißt in diesem Fall nicht, dass sich jemand einfach in den Raum setzt und Gitarre spielt. Und das hört man der Produktion auch an und das finde ich auch gut. Dennoch ist es zum Teil natürlich repetitiv, was aber dem Genre geschuldet ist. Und das ist natürlich auch überhaupt nicht schlimm. Und wenn ich sage repetitiv, dann heißt das natürlich Gitarre, Gesang und so, klar. Auch wenn hier mal ein Saxophon drin ist und da mal ein Schlagzeug und da mal ein Bass. Aber im Großen und Ganzen ist es schon relativ klassisch Singer-Songwriter. Nun, das Album ist im Sommer erschienen. Ich glaube, dass es besser ist, wenn man es jetzt hört und wenn man es jetzt bewertet. Es gibt, wie ich gerade schon gesagt habe, das ein oder andere Stück mit Schlagzeug und E-Gitarre. Das finde ich sehr charmant. Davon hätte ich vielleicht sogar gern noch ein oder zwei mehr gehabt, wenn ich ehrlich bin. Insgesamt ist das aber ein ebenso wirklich bemerkenswertes Debüt einer Kalifornierin, die ein bisschen den klassischeren Weg geht. Vielleicht nicht ganz so originell ist wie Angie McMahon, aber vielleicht ist es ja auch gerade das, was einige Menschen wiederum cool finden, gut finden. Vielleicht ist es auch eher kalifornisch und das andere, dadurch, dass es australisch ist, noch ein bisschen neuer. Das kann natürlich auch sein. Ein Album, was durch Musik, Produktion und Text überzeugt. Und wann gibt es das schon mal? So oft ist das auch nicht. Und deswegen gibt es auch für dieses Album ein Rent. Zwei tolle Frauen, zwei tolle Alben aus dem Jahr 2019. In diesem Fall handelt es sich um das Album August von Shannon Lay. Wir wollen uns zu guter Letzt einer Band zuwenden, die ein bisschen älter ist und die ein bisschen länger unterwegs ist als die beiden jungen Damen, mit deren Musik wir uns gerade eben beschäftigt haben. Es soll gehen um Roxy Music und um das Album Manifesto. Nun, Roxy Music ist eine englische Band, die 1970 von einem gewissen Herrn namens Brian Ferry, das war auch der Sänger und Songschreiber der Band, und dem Bassisten Graham Simpson gegründet wurde. Neben Ferry waren Phil Manzanera, der übrigens auch David Gilmour und andere Leute produziert hat und für ihn auch den Background-Gitarristen gegeben hat, wenn man so will, also mit ihm auf Tour gegangen ist und natürlich auch mit Ferry selber, Andy McKay am Saxophon und an der Oboe, Paul Thompson, Schlagzeug und Percussion. Weitere Mitglieder waren natürlich Brian Eno, großer Produzent dann auch später, Eddie Jobson und John Gustafson. 2001 kam man dann nochmal für eine Tournee zusammen, nur um sich dann 2011 endgültig zu trennen. Roxy Music waren zunächst in den 70er Jahren vor allem in Europa und Australien populär. Dieser Erfolg begann mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum namens schlicht und ergreifend Roxy Music aus dem Jahre 1972. Die Band leistete Pionierarbeit für musikalisch anspruchsvollere Elemente des Glamrock und beeinflusste maßgeblich die frühe Punkmusik. Die Band zeichnete sich aber auch durch ihre visuelle Raffinesse aus, indem sie sich mit Mode beschäftigte. Ferry und Eno begannen anschließend erfolgreiche Solokarrieren. Eno wurde zu einem der bedeutendsten britischen Schallplattenproduzenten des späten 20. Jahrhunderts. Insgesamt veröffentlichte die Band 8 Studioalben. Zwischen 1975 und 1979 machte die Band dann erstmal eine Pause. Es folgten noch 3 weitere Alben nach dieser Pause. Das letzte Studioalbum der Band war Avalon aus dem Jahre 1982, was in den USA mit Platin ausgezeichnet wurde. 2005 begann die Band zwar mit der Aufnahme eines neuen Studioalbums, was insgesamt ihr 9. gewesen wäre, und ihr erstes seit 1973 mit Brian Eno gewesen wäre, der sogar zwei Songs für das vermeintliche Album schrieb und auch Keyboards spielte, aber Brian Ferry entschloss sich schließlich, das Material aus diesen Sessions als Soloalbum zu veröffentlichen. Das Album wurde dann also letztlich als Soloalbum von Brian Ferry unter dem Namen Olympia veröffentlicht. Auf eben diesem Album sind neben vieler anderer MusikerInnen auch Eno, Manzanera und McKay zu hören. Nun, 2019 wurde dann Roxy Music schließlich in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Hier soll es also um Manifesto gehen und das ist das sechste Studioalbum der Band. Es wurde im März 1979 veröffentlicht. Nach einer fast vierjährigen Aufnahmepause war Manifesto das erste Studioalbum von Roxy Music seit dem 1975er Album Siren. Die erste Single von Manifesto war Trash, die es allerdings gerade so in die Top 40 des Vereinigten Königreichs schaffte. Die zweite Single hingegen, nämlich Dance Away, brachte die Band in die Top 3 der britischen Charts und war somit einer der größten Hits der Band. Der Song wurde auch als Maxi mit einer Laufzeit von 6,5 Minuten veröffentlicht. Maxi war ein Format, was damals begonnen hatte, sich zu etablieren. Das war sozusagen die längere Version oder eine längere Version des ursprünglichen Titels, was auf einer normal großen LP Platz fand, die aber mit 45 RPM abgespielt wurde. Die dritte Single des Albums war eine neu aufgenommene Version von Angel Eyes, die weitaus elektronischer und discoiger war als die Albumversion. Die Single erreichte die Top 5 in Großbritannien. Das Album selber erreichte Platz 7. Das Cover-Design, das verschiedene Mannequins enthielt, ein Konzept, was auch für die Cover der Singles des Albums verwendet wurde, wurde von Brian Ferry, Modedesigner Anthony Price und der amerikanischen Schauspielerin Hilary Thompson erstellt. Die Typografie des Covers sowie der Titel des Albums wurden von der ersten Ausgabe des Literaturmagazins Blast von Wyndham Lewis inspiriert. Und dieses Album ist deswegen so wichtig, es wird ein bisschen unterschätzt. Es ist eigentlich so ein Roxy Music Album, was eigentlich gar nicht so richtig von den Leuten wahrgenommen wird, weil, wie gerade schon gesagt, Roxy Music hat so ein bisschen ja auch den frühen Punk beeinflusst und hat im Grunde genommen mit diesem Album den Punk auch schon wieder beendet. Denn wir hören auf diesem Album das, was in den 80ern richtig wichtig werden sollte. Roxy Music hat also nicht nur den Punk in die Welt geklöppelt oder mit in die Welt geklöppelt, sondern ihn auf diesem Album und spätestens natürlich dann mit dem nachfolgenden Album, nämlich mit Flesh and Blood, auch wieder beendet, jedenfalls mit beendet. Und was dann passierte, war unglaublich. Alles, was auf diesem Album zu hören ist und auch auf der Flesh and Blood weitergeführt wurde, ist im Grunde das Erfinden der Musik der 80er Jahre. Brian Ferry hat sich im Grunde genommen sein eigenes Jahrzehnt geklöppelt. Das habe ich auch überhaupt noch nicht erlebt, dass jemand sowas schafft. Brian Ferry ist die 80er. Das kann man mit Fug und Recht so behaupten. Also ich rede, wenn ich von den 80ern rede, dann rede ich immer von 78 bis 85, so ungefähr. Also musikalisch sind die 80er nicht genau von 80 bis 90, sondern eher von 78 bis 85. Alles, was man mit den 80ern verbindet und wenn man in der Zeit jung war, also zu der Zeit auch da war, die Anzüge, das Feine, das Überkandidelte, das ist Brian Ferry, zumindest wenn es um Popmusik in der ersten Hälfte der 80er Jahre geht. Und Bands wie The Human League, Spandau Ballet, Duran Duran, Ice House, Visage, Ultravox, aber vor allem auch Talking Heads und so viele mehr wurden von Roxy Music nicht nur beeinflusst, sondern gäbe es ohne diese Band gar nicht. Sie haben dieses zum Teil, also diese Band haben das zum Teil sogar mit Hilfe von Covers kundgetan, wie im Falle von Duran Duran. Die haben sozusagen die Innenseiten der Cover, da haben sie sich so ablichten lassen, wie die Mitglieder der Band Roxy Music das gemacht haben, so im gleichen Stil, mit dem gleichen Hintergrund und so weiter und so fort. Alle haben sich von dieser Musik inspirieren lassen. Ohne Roxy Music keine New Romantics, keine 80er, wie wir sie kennen. Das und der Song Intruder von Gabriel und Collins, da kommen wir auch noch zu, das ist auch ein Album, was wir hier unbedingt nochmal besprechen müssen, von Peter Gabriel, dieses Album, wo Intruder drauf ist. Ich weiß gar nicht, ob es, ich glaube, das heißt einfach nur 3. Und The Clash natürlich, die den New Wave mitgeklöppelt haben, der bitte nicht mit New Romantics verwechselt werden darf, weil New Romantics, das waren die von mir gerade erwähnten Bands und New Wave, das waren Sachen wie Joy Division, The Cure, Sisters of Mercy und so weiter. Ne? Das ist dann wieder ganz was anderes. Das bitte nicht durcheinander würfeln, heute ist ja alles New Wave, was aus den 80ern kommt, das ist schlicht falsch. Da muss ich dann auch wieder schimpfen. Nun, wie dem auch immer sei. Also das waren die 80er und Brian Ferry hat sich dann sozusagen sein eigenes Jahrzehnt geklöppelt. in dem er dann ja noch erfolgreicher war solo als jemals mit Roxy Music zuvor. Denn fast viel interessanter als der Auftritt von Freddie Mercury und Queen ist ja eigentlich so ein Auftritt von Brian Ferry, der ja auch auf dem Live Aid Konzert war und interessanterweise einen Background-Gitarristen hatte, der David Gilmour hieß. Und einen Bassisten mit auf der Bühne hatte, der Marcus Miller hieß. Und wer nicht weiß, wer Marcus Miller ist, der hat mit Miles Davis Tutu aufgenommen. Solche Leute waren da auf der Bühne. Hat kein Mensch interessiert, aber Freddie Mercury abfeiern, dass man schon wieder schimpfen muss. Brian Ferry hat dann in den 80er Jahren Boys and Girls, dieses Album Boys and Girls, veröffentlicht. Und genau das, was er dann vorher in den 70er Jahren schon initiiert hat. Und man kann das in jeder zweiten oder eineinhalbten Band in den 80er Jahren nachhören. Wirklich, wie unfassbar dieser Einfluss, der Einfluss dieser Band war. Und da gibt es ja auch immer noch Leute, die glauben, dass David Bowie da noch ein bisschen was mit zu tun hätte. Liebe David Bowie-Fans, David Bowie hat viel gemacht. Er hat die 70er beeinflusst, er hat auch viel später wieder Sachen beeinflusst, aber das mit den 80er Jahren, da war er ausnahmsweise mal hinten dran. Das muss man schon mal ehrlich sagen, das war er in dem Fall mal nicht. Das waren andere und einer der wichtigsten und größten Einflüsse war auf jeden Fall Brian Ferry. Also wenn ihr mal wissen wollt, wie die 80er entstanden sind, wo die herkommen, wo die soundtechnisch herkommen, dann geht hin und höret Manifesto und höret das Album danach, nämlich Flesh and Blood. Das ist ja unfassbar, was die vorweggenommen haben. Aber wenn man dieses Album hört, man hört Talking Heads, man hört all die von mir erwähnten Bands gerade, schon vorher. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Und ich meine, so eine Karriere, wo man den Punk mit initiiert hat, ihn dann im Grunde genommen auch wieder zu Grabe getragen hat, ja, und dann im Grunde genommen die 80er zu, sag ich mal, großen Teil auf jeden Fall geprägt hat, das ist doch schon amtlich. Das ist doch schon aller Ehren wert. Brian Ferry hat dann was Interessantes gemacht, hat dann irgendwann aufgehört, sozusagen innovativ zu sein und hat sich dann, oder hat festgestellt, nö, ich bin jetzt alt, ich verändere mich jetzt einfach nicht mehr, ich mache jetzt einfach mal Musik aus den 20er und 30er Jahren, so, und beschäftige mich mit dieser Art von Musik und deswegen gibt es heute so Alben von Brian Ferry wie The Jazz Age oder auch das ganz neue Album Bittersweet, die auch sehr, sehr toll sind, wie ich finde, weil er einfach was macht, was seinem Alter irgendwie gemäß ist und warum soll er jetzt auch noch neue Dinge erfinden? Er hat genug erfunden. Also insofern, Brian Ferry ist übrigens auch der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der weiße Socken zu Anzügen tragen darf und kann. Das ist unter normalen Umständen jedem anderen Mensch auf der Welt normalerweise verboten. Er ist die große Ausnahme. Ja, also auch das muss man an dieser Stelle nochmal betonen. Nun, geht hin und höret Roxy Music und alles wird gut. Und apropos alles wird gut, ob hier alles gut war oder nicht, weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, wenn Frau Eichler wieder da ist, weil so richtig glücklich bin ich mit der Gesamtsituation nicht. Trotz alledem, wie schon gesagt, wir müssen jetzt noch ein bisschen damit leben, fürchte ich. Seid ein bisschen gnädig mit mir, habt ein bisschen Nachsehen mit mir. Das war meine erste Sendung. Ich weiß nicht, ich werde auch aus dieser Sendung lernen und die nächsten Sendungen wahrscheinlich dann vielleicht noch ein bisschen anders gestalten. Ich lerne das gerade erst alles so ein bisschen und bin so froh, wenn Frau Eichler wieder da ist, so wie alle anderen natürlich auch, wenn jetzt überhaupt noch jemand zuhört. Also bleibt mir nichts anderes als zu sagen, bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.